fühle mich jetzt nicht als halbe Perserin, fühle mich aber auch nicht als Deutsche, fühle mich als Europäerin. Immer wenn solche Situationen schwierig werden, werden sie für mich gar nicht schwierig, sondern sind leicht. Es stand von Anfang an fest, dass Irma gar nicht ich bin, sondern ganz, ganz viele Frauen.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Tanja Valerien – Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Unternehmerin, Designerin und Illustratorin Jasmin Kessri in ihrem wunderschönen Zuhause in München-Bogelhausen. Hallo, liebe Jasmin.
Hallo, liebe Tanja.
Du bist 1967 in Düsseldorf im Stadtteil Kaiserswerth geboren, Sternzeichen Zwilling. Dein Vater ist Perser mit jüdischen Wurzeln und wurde 1929 in der iranischen Provinz Kurdistan in eine Familie hineingeboren mit riesigen Ländereien und Pferden. Er wuchs in diesem wunderschönen, damals noch progressiven, freien, toleranten, kultivierten und weltoffenen Land auf, besuchte im Norden von Teheran das amerikanische Elite-College Alborz mit protestantischer Ausrichtung, feierte viele Partys, hatte Spaß an Musik und gutem Essen und den Plan, in Paris Medizin zu studieren. Das hat er aber dann irgendwie über den Haufen geworfen und letztendlich ab 1951 hier in Deutschland an den Unis von Heidelberg und Freiburg studiert. Später machte er seinen Facharzt für Chirurgie und Gynäkologie in einer Klinik in Düsseldorf und dort lernte er 1965 deine deutsche Mami kennen, da sie als gelernte Bürokauffrau in einem Reisebüro so die Flüge und Hotels für so Geschäftsleute organisierte und koordinierte, also auch für deinen Vater. Sie verliebten sich ineinander und heirateten ein bisschen eilig, weil du schon unterwegs warst. Dann kamst du eben 67 zur Welt, übrigens genau in der Klinik, wo dein Vater damals Gynäkologe war und dein Bruder zwei Jahre später auch. Und da der Schah aber deinen Vater unbedingt so wieder im Land haben wollte, weil er so ein ganz großes, modernes Krankenhaus plante, wollte er natürlich deinen Vater so ein bisschen ködern und bot ihm so einen Chefposten an. Und so reiste dein Papi 1969 mit dir, du warst zwei Jahre alt, und deiner gerade schwangeren Mami in den Iran, um alles zu besprechen. Warum ist denn letztendlich nie etwas daraus geworden, dass dein Vater wieder in seiner Heimat leben und arbeiten konnte? Das hätte ja auch dein ganzes Leben verändert. Und es war ja auch erst 10 Jahre hin, bis der Schah gestürzt worden ist. Also das Land war ein anderes damals, die Aussichten waren andere. Oder hatte dein Vater womöglich schon eine Ahnung?
Also ich denke, dass man damals hatten sie sich überlegt, also meine Mutter und mein Vater dort natürlich dann auch für längere Zeit zu leben. Und man war natürlich in dieser Zeit damals überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also meine Mutter war davor nie im Iran gewesen und kannte an sich das Land nur aus Erzählungen von meinem Vater. Und als sie dann dahin gefahren ist und sie war natürlich irgendwo begeistert von der Art, wie die Familie meines Vaters dort lebte, die Ländereien, die Häuser, das schöne Haus in Teheran, wo es natürlich damals auch sehr, sehr viel Personal gab, die auch auf mich aufpassten. Also meine Mutter musste überhaupt nichts machen. Das Leben war sehr bequem und angenehm. Aber auf der anderen Seite wurde das auch manchmal recht eintönig, ja. Sie hatte dort nicht so eine richtige Aufgabe, weil ich wurde ihr ja quasi, was die Arbeit angeht, weggenommen. Man hatte ja ein Kindermädchen, die sich um mich dann kümmerten. Und meine Mutter war morgens beim Friseur und nachmittags auf Teepartys. Und wenn das, glaube ich, einmal so ist, dann findet man das ganz spannend. Aber das war dann immer mehr so. Und das war, glaube ich, damals noch so eine Zeit, wo man nicht einfach so schnell sich da adaptieren konnte. Sie hat das eine Zeit lang gemacht. Sie sind dann auch aufs Land gefahren viel. Da war sie, glaube ich, glücklicher. Aber dort immer zu leben und diese Art von Leben zu leben, das war ja auch hinterher eines der Gründe, warum der Schah gestürzt worden ist. Ja, diese großen Unterschiede zwischen der arbeitenden Klasse und den wohlhabenden Leuten, die an sich, wo die Frauen wirklich gar nichts zu tun hatten, haben sich klar, sie sind in Ausstellungen gegangen und haben sich, manche haben Kunst gesammelt und so, aber es war nicht so richtig das Leben, was ich meine Mutter, die eine sehr aktive Person war, so vorgestellt hatte. Und ich glaube, mein Vater auch nicht so. Also die Versprechungen, die ihm gemacht worden sind, das Krankenhaus wurde gar nicht so schnell fertiggestellt wie geplant. Das heißt, er hätte dort ein Jahr in Teheran sein können müssen, um erstmal zu warten, ohne zu praktizieren. Und mein Vater wollte einfach als Arzt arbeiten. Es waren so viele Punkte. Ja, und dann bin ich auch sehr, sehr stark krank geworden. Und das war, glaube ich, dann auch das Zeichen oder der Grund, warum man gesagt hat, ja, okay, wir gehen wieder zurück nach Deutschland.
Hast du da einfach das Falsche gegessen? Also oder ja, Magen-Darm, was man so
ganz
denkt?
Ganz banal. Ich hatte Kirschen gegessen, die vom Baum gefallen sind und im Garten lagen. Und die waren natürlich komplett verwurmt. Und das hatte niemand so richtig mitbekommen. Und dann hatte ich eine wahnsinnige Gastritis sehr wahrscheinlich und so ein kleines Kind kann das, glaube ich, ziemlich auseinanderbringen. Und dann war ich sehr stark krank und bin aber relativ schnell dann natürlich ärztlich behandelt worden und zurück nach Deutschland.
Also zurück nach Deutschland mit deinen Eltern?
Mit meinen Eltern, genau, mit meinen Eltern.
Und das war's dann? Also das
ja,
heißt,
das war, also dann war es auch wirklich so, dass mein Vater auch lange Zeit, meine Mutter sowieso nicht in den Iran gefahren sind. Ja, die waren dann hier mit ihrem Aufbau von der Privatklinik meines Vaters und von der Familie ziemlich beschäftigt. Also es war nicht so, dass wir jedes Jahr in den Iran zurückgefahren sind. Das war dann so ad acta gelebt.
Mhm. Deine Mami hingegen wurde 1942 in der legendären Weißen Siedlung in Düsseldorf-Golzheim geboren und ist dort mit deiner Großmutter in einer Künstlerkommune aufgewachsen. Dein Großvater war Bildhauer und ist im Krieg verschollen. Ich hatte bis zu unserem Vorgespräch zu meinem Podcast von dieser Weißen Siedlung noch nie was gehört, wurde so ein bisschen neugierig und habe mich eingelesen. Es waren die Nazis, die diese Mustersiedlung 1936 für ihre Ausstellung Schaffendes Volk errichten ließen und die Schwerpunkte Wirtschaft, Industrie, Wohnen, Siedeln, Garten und Kunst sollte sozusagen die nationalsozialistischen Errungenschaften des täglichen Lebens widerspiegeln. Heute ist diese Weiße Siedlung mit ihren denkmalgeschützten 84 Einfamilienhäusern und dieser Künstlergemeinschaftshaus und dem damals, ja, da gab es glaube ich noch drei Geschäfte, eine der exklusivsten Wohngegenden in Düsseldorf. Die heutigen Straßen allerdings, so ein bisschen als Kontrast zumindest, haben heute die Namen von Widerstandskämpfern des Nationalsozialismus. Was hat dir deine Mutter denn von ihrer Kindheit so direkt nach dem Krieg in dieser Künstlerkommune erzählt? War denn da wirklich alles so frei und so tolerant, wie man es bei Künstlern vermutet? Und wie hat denn deine Großmutter reagiert, als deine Mutter plötzlich mit einem 13 Jahre älteren Mann aus dem Iran, also eigentlich ja ein Ausländer, auch wenn er ja ein schicker Arzt war, als sie den plötzlich heiraten wollte?
Also von den Erzählungen her erinnere ich mich, dass das wohl eine ganz tolle Geschichte gewesen sein musste, in dieser Kommune zu leben. Weil besonders nach dem Krieg, du musst dir vorstellen, viele Männer sind ja nicht zurückgekommen. Also nicht nur mein Großvater. Und diese Kommune, auch gerade nach dem Krieg, hat es war wie so eine große Familie. Die Künstler, die dort schaffen waren, die hatten meistens eine Professur an der Akademie in Düsseldorf. Und mein Großvater auch. Und die sind da morgens mit dem Fahrrad am Rhein hingeradelt, haben dort geschafft, gearbeitet und hatten ein sehr schönes Leben und konnten sich da mit ihresgleichen austauschen, was, glaube ich, eine sehr schöne Sache war. Meine Mutter, ein Einzelkind, war dort natürlich sehr gut aufgehoben. Sie hatte viele Freunde, also andere Kinder von anderen Künstlern. Und das war wie so, wirklich wie so eine große Familie. Und ich als Kind erinnere mich, weil meine Großmutter zu Anfang da noch lebte, es gab ein wunderschönes Schwimmbad mit einer tollen Figur. Ich glaube, die war von Gretel Gemmert in der Mitte des Schwimmbads mit einer Plastik. Also das war alles sehr wunderschön, ein verwachsener Garten. Und da war eben auch das Haus meiner Großmutter und wo meine Mutter aufgewachsen ist. Und ich glaube, es war für sie ganz, ganz wichtig, diese Kommune zu haben als Einzelkind und auch als als meine Großmutter, als alleinerziehende Mutter dort zu sein. Es war ein großer Vorteil, denke ich.
Also sie hatte da eine sehr glückliche Kindheit.
Ja, also die änderte sich dann, weil irgendwann ging das Geld aus bei meiner Großmutter und sie musste arbeiten. Meine Großmutter kam aus einem Familienhaus, die hatten eine Apotheke und ein kleines Kaufhaus in Saarbrücken. Das heißt, sie war so mit dem Handel und mit dem Verkauf irgendwie vertraut, aber sie hatte keine wirkliche Ausbildung. Und sie hatten ein Haus in der Eifel, da hatten sie auch überlegt, dorthin zu ziehen. Aber was hätte sie dort gemacht mit dem Kind alleine? Also die Siedlung war schon der feste Anker. Und sie hat dann, ich weiß gar nicht mehr genau wann, Anfang der 50er Jahre, jemanden kennengelernt. Und der hatte irgendwie gesagt, ach, sie haben so einen tollen Stil, wie sie sich anziehen und kleiden, hätten sie nicht Lust, für uns, das war damals James Kloppenburg, die Kostümabteilung aufzubauen. Damals gab es noch Abteilungen in den Department Stores. Und da hatte sie die Aufgabe, diese Kostümabteilung aufzubauen. Und das war natürlich harte Arbeit. Und meine Mutter musste dann ins Internat, was, glaube ich, für sie dann weniger schön war, weil sie aus dieser Siedlung rausging und es war in Deutschland Internat, aber auch in der Nähe, aber sie war halt unter der Woche und ich glaube auch oftmals am Wochenende gar nicht zu Hause. Das heißt, sie hat ihre Mutter, die ja auch die einzige war, die sie da noch hatte so richtig, nicht immer gesehen.
Und nochmal zu dieser Heirat mit deinem Papi?
Ja. Ich glaube, meine Großmutter war sehr weltoffen und natürlich, du hast vollkommen recht, zu der Zeit, da kamen halt sehr, sehr viele Ausländer, sehr unterschiedliche, weil die mussten ja auch helfen, das Land wieder aufzubauen. Es kamen viele aus dem Iran, die meistens in den Handel gingen oder Ärzte waren. Es kamen wahnsinnig viele Ärzte nach Deutschland und die hatten schon so ihren Ruf irgendwo, ja, also die sahen meistens gut aus, die Jungs, die hatten ja auch, wenn sie nach Deutschland kommen konnten, waren sie meistens auch vermögend. Das heißt, sie hatten an sich einen guten Ruf. Das war nicht so wie damals die Gastarbeiter. Ja, das ist ja eine andere Geschichte gewesen. Und so gesehen war meine Großmutter, mochte, glaube ich, meinen Vater sehr gerne. Also denke ich schon, dass sie nicht dagegen war und fand das an sich eher gut.
Aber sie hat ja auch vielleicht Angst gehabt, dass der sie mitnimmt in den Iran.
Ja, komischer, da kann ich dir gar nicht zu sagen. Das war, glaube ich, nie so ein Thema. Mein Vater war, glaube ich, sehr froh, in Deutschland zu sein. Also auf jeden Fall froh, aus dem Iran rauszukommen.
Ja, bis eben auf den einen Moment, wo du 2 Jahre alt warst.
Genau.
Da hat deine Großmutter wahrscheinlich schon ein bisschen gebangt.
Sehr wahrscheinlich, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Dein Vater, der 2017 gestorben ist, war ja, wie schon erwähnt, kein Moslem, sondern hatte jüdische Wurzeln. Wie dachte er denn über den muslimischen Glauben? Wie dachte er über den Schah? Und welche Auswirkungen hatte denn 1979 die islamische Revolution und der Sturz des Schahs auf sein Leben, auch wenn er jetzt schon lange in Düsseldorf lebte, und das seiner Familienangehörigen oder Freunde, die ja noch im Iran waren?
Also man muss dazu sagen, dass mein Vater jüdische Wurzeln hat, das kam erst viel, viel später raus. Durch einen Cousin von mir, der bei der UNO gearbeitet hat. Und ich wusste das auch nicht. Wir wussten das alle nicht. Mein Vater hat da nie so drüber geredet. Mein Vater hat immer so betont, dass er Atheist ist. Also er wollte sich auf jeden Fall von der muslimischen Religion distanzieren. Er fand viele Praktiken sehr gut und sinnvoll, aber damals natürlich auch im Hinblick auf die Regierung war das für ihn gar kein Thema. Also da wurde auch nicht so viel drüber gesprochen bei uns zu Hause. Die Revolution haben wir mitbekommen, also habe ich als Kind mitbekommen, weil sehr viele Verwandte zu uns kamen und es war damals lustig, weil die kamen dann meistens mit Gipsarm und Gipsbein und da habe ich gedacht, ach, die kommen aus dem Iran, die haben Kriegsverletzungen, aber es war überhaupt nicht so, weil die sind dann zu meinem Vater ins Krankenhaus gegangen und haben sich den Gips aufschneiden lassen und da waren dann der ganze Schmuck drin, den sie geschmuggelt haben, also um eben in Europa oder sonst wo finanziell unabhängig zu sein, wenn sie nicht schon ihr Geld draußen hatten. Und so gesehen habe ich die Revolution an sich viel stärker erst mitbekommen. Ein paar Jahre später, als ich dann in Frankreich in der Schule war, wo sehr viele Kinder aus solchen Familien lebten und mit denen ich dann befreundet war.
Dann redete man auch mehr darüber.
Ja.
Aber deine Großeltern väterlicherseits, die waren doch im Iran. Also die lebten doch dort. Was ist denn mit denen geschehen?
Also der Vater meines Vaters ist sehr früh verstorben. Und die Mutter, die lebte dann auf dem Land. Die ist mit 104 Jahren gestorben. Und die hat sich da nicht so gekümmert. Das war nicht so, dass sie jetzt, natürlich wurde ihnen wahnsinnig viel weggenommen, also sehr viel Land. Aber die war in ihrer Bubble und das waren eher die Brüder meines Vaters. Einige sind weggegangen aus dem Iran, nach Amerika sind viele gegangen, aber die da waren, die haben dann versucht, das Geschäft weiterzumachen, die haben dann mit Landwirtschaftsmaschinen gehandelt oder natürlich mit den Ländereien und da ist natürlich auch sehr viel Vermögen verloren gegangen in der Zeit.
Hast du denn jemals so, wenn du ganz ruhig vielleicht abends im Bett liegst oder so, so ein Gefühl, du hast eben diese persischen Wurzeln oder fühlst du dich als Deutsche? Also ich sag jetzt mal, merkst du manchmal, dass da irgendetwas in dir ja ist? Mhm. Also vom Aussehen natürlich, aber ich meine auch so innerlich. Was hast du für eine Verbindung zu dieser Heimat deines Vaters?
Also ich fühle mich jetzt nicht als halbe Perserin, weil ich dazu, glaube ich, zu weit weg bin. Ich fühle mich aber auch nicht als Deutsche, sondern ich würde sagen, ich fühle mich als Europäerin eher. Je älter ich werde, desto stärker spüre ich aber diese Wurzeln von meinem Vater. Aber ich kann das gar nicht so richtig zuordnen, weil ich, wie gesagt, nie im Iran gelebt habe. Ich spreche kein Farsi. Ich fühle mich nur irgendwie dieser Kultur verbundener. Aber ob das jetzt der realistische Ausblick ist, den ich auf diese Kultur habe, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist das auch so in meiner Welt irgendwie, wie ich mir das vorstelle.
Aber in deiner Persönlichkeit oder in deinem Charakter oder so, gibt es da etwas, wo du manchmal sagst, oh, das könnte jetzt ein bisschen aus der Ecke kommen?
Ja, also irgendwie manchmal denke ich mir so, dass ich zum Beispiel, ich bin ja sehr fasziniert von Frauen, wie Frauen sind, also wie sie sich geben, was sie machen. Und das, denke ich, hat vielleicht was mit der Kultur zu tun, weil da wurden ja strikt die Frauen von den Männern sehr getrennt. Also nicht nur, wenn man jetzt Moslem war, sondern generell auch. Und das, denke ich, vielleicht hat das damit was zu tun. Und sicherlich auch, als ich angefangen habe, meine Kollektion zu entwerfen, habe ich natürlich geschaut, wo komme ich her? Was sind meine Wurzeln? Und dann bin ich eben weit zurückgegangen in die Zeit, wo mein Vater noch in Kurdistan auf dem Land gelebt hatte und die sind dann zur Jagd gegangen. Und was hatten die da für Kleider an? Da habe ich dann natürlich Familienalben angeschaut und habe die Kleidung, natürlich waren das nur Männer, die zur Jagd gegangen sind, was haben die da für Kleider angehabt, für Westen und für Jacken. Und da habe ich schon ganz stark Elemente genommen, die ich dann hinterher in die Kollektion mit eingearbeitet habe.
Du hast gerade gesagt, ich kann ja kein Farsi. Mhm. Wieso eigentlich? Hat dein Papi euch nicht zweisprachig
Leider
erzogen?
Leider nicht. Mein Vater hat wahnsinnig viel gearbeitet und als ich Kind war, war der auch gar nicht so viel präsent, so wie heute zum Beispiel mein Mann mit meinen Kindern präsent ist. Der war wahnsinnig viel in der Klinik, hat von morgens bis abends operiert oder Visiten gemacht. Also er war sehr, hat seinen Beruf sehr, sehr gemocht und ist da sehr aufgegangen. Und wenn wir dann in den Ferien waren, wir waren sehr oft in Frankreich in den Ferien, weil wir da auch teilweise gewohnt haben, da waren wir einfach, da hat er nie mit uns Persisch gesprochen. Das war leider nicht so.
In der Schule warst du ja, oder überhaupt als Kind, warst du ja so ein etwas schüchternes Kind, aber sehr sportlich und sehr beliebt. Du bist nach der Schule leidenschaftlich viel geritten, bist geschwommen, hast auch später ein bisschen Hockey gespielt. Und dein Vater wurde ja 73 Chefarzt und so konntet ihr auch in einem schönen Haus wohnen und flogt als Familie gefühlt jedes Wochenende und alle Sommerferien natürlich nach Südfrankreich, wo ihr ein Ferienhaus in der Nähe von Cannes hattet. Und du hast so als Teenie dich so ein bisschen mehr für deine experimentellen Outfits interessiert. Also so ein bisschen auch das Partyleben, so in dieser berühmten Disco Checkers, wo übrigens, glaube ich, auch Claudia Schiffer entdeckt worden ist. Und ja, deine Schulnoten wurden natürlich dann auch ein bisschen schlechter. Und somit versuchten deine Eltern mit mehreren Schulwechseln in Düsseldorf so ein bisschen da wieder Zucht und Ordnung herbeizurufen. Aber das hat irgendwie nicht richtig geklappt. Und 1983, du warst gerade 16, haben sie gesagt, so, jetzt kommst du aufs Internat. Du machtest dann Terror und hast dir dann aber diese verschiedenen Internate, die zur Auswahl standen, anschauen dürfen. Hat dich dann auch eins ein bisschen überzeugt, das Danston College in der Nähe von Birmingham, wo du dann die 10. und 11. Klasse absolviert hast. Konnte dich denn diese Internatszeit verändern?
Oh ja, die hat mich schon nach einer Woche verändert. Weil, wie du richtig sagst, ich hatte meine Gedanken überall anders, nur nicht auf meiner akademischen Ausbildung. Und ich wollte einfach auch Sachen erleben und ausprobieren. Und dadurch, dass das deutsche Schulsystem ja in dem Sinne kein richtiges Regelwerk hatte, hatte ich natürlich auch jegliche Freiheit, mich da experimentell zu verwirklichen. Und als ich dann aber in Danston ankam, also diese Schule wir dann ausgesucht haben, da war ich natürlich auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ich hatte keine Freunde, ist ja klar, ich kam ja mittendrin, die anderen kannten sich zum Teil schon seit der 5. Klasse. Dann hatte ich natürlich auch sprachlich Probleme. Damals waren in diesen Schulen auch nicht lauter andere deutsche Kinder, so wie das heute ist, oder andere ausländische Kinder, weiß ich was, aus Italien, aus Frankreich, sondern da waren nur Engländer und ich als einzige Deutsche. Und kannst dir vorstellen, wie mein Englisch in der 9. Klasse war. Es war okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich alles auch verstanden habe. Also es war wirklich so ein kaltes Wasser ins Gesicht. Und ich hatte aber das Glück, da war eine Lehrerin, bei der ich auch am Anfang in dem Haus lebte, die war Deutsche und die hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Und das war toll, weil die hat mir das alles erklärt und ich habe ganz schnell gemerkt, wenn ich jetzt hier nicht Gas gebe und jetzt erstmal meine schulischen Sachen in den Griff kriege, dann wird aus der ganzen Sache überhaupt nichts. Und mein Plan war an sich sofort, ich will hier wieder weg. Und ich kam nur mit der Aussicht auf gute Noten, hätte ich zu meinem Vater sagen können, du, Papi, ist doch alles gut. Ich habe jetzt so tolle Noten, könnte ich nicht woanders wieder in die Schule gehen? Also dieser Ehrgeiz packte mich dann. Und obwohl es in einer Fremdsprache war, wurde ich plötzlich in den meisten Fächern richtig gut. Ja. Und natürlich das ganze System, weißt du, die englischen Schulen, die hat mich dann gelobt und auch, dass ich war künstlerisch immer sehr begabt und konnte immer sehr gut zeichnen und dann saß ich da und dann sagte der Kunstlehrer mir, es ist ja fantastisch, du musst das Bühnenbild für unsere nächste Aufführung machen. Also plötzlich war alles gut, ja.
Und plötzlich warst du wer.
War ich wer und fühlte mich irgendwie aus dieser Unsicherheit befreit, dass ich da mitkam. Und hatte auch dann immer mehr sehr nette Freunde, die natürlich in mir eine Einsicht in eine ganz andere Kultur gab. Ja, ich war dann bei Freunden am Wochenende eingeladen in deren Häuser. Sport wurde auf einmal ein wahnsinniges Thema, auch gerade Teamsport. Also ich war dann im Schwimmteam, weil ich sehr gut schwimmen, sehr schnell schwimmen konnte. Und dann wurde man auch so belobt. Also wenn unser Team gewonnen hatte, dann durften wir in den Pub mit unserem Lehrer, ja. Und das waren so Sachen, die waren alle neu für mich. Auch damals zum ersten Mal Alkohol zu trinken. Ich habe früher, also ich war zwar viel im Checkers, aber da habe ich keinen Alkohol getrunken. Das war damals noch nicht so wie heute. Also man hat einfach Spaß gehabt, man wollte gut aussehen und es war auf einmal in England anders. Also es war alles anders. Und diese neue Welt, die hat mich so beschäftigt und auch inspiriert, dass ich da an sich sehr gerne war, aber doch wieder weg wollte, weil ich gesagt habe, jetzt hier noch 3 Jahre ist mir ein bisschen zu viel und habe dann meinen Vater gefragt, ich hatte so einen Plan, du, es wäre doch toll, wenn ich in diesem System bleibe, weil da bin ich jetzt und dann mache ich in 3 Jahren mein IB, beziehungsweise damals A-Level, könnte ich nicht dann in ein anderes Land, zum Beispiel nach Frankreich gehen, in ein internationales System. Und da hat er sich darauf eingelassen.
Ja, genau. Du bist ja dann in der 12. Klasse in diese Anglo-American School in der Nähe von Mougins oder in Mougins, was gar nicht so weit weg war von eurem Ferienhaus. Es war natürlich eine gute Gelegenheit, dass du da wohnen konntest. Und deine Eltern haben also ja gesagt. Und so warst du mit 18 da in eurem Haus. Eine Haushälterin, muss man dazu sagen, kochte für dich. Und du fuhrst jeden Tag 1 Stunde mit deinem Velo Solex Mofas, hatte ich übrigens auch mit 15, zur Schule. Aber wie ging es dir neben diesem, okay, das will ich machen, wirklich? Hast du so in manchen Momenten so ganz allein in diesem Haus und wahrscheinlich am Anfang hast du auch nicht so viele Leute gekannt, hast du es dann doch manchmal so ein bisschen bereut, so mutig gewesen zu sein?
Nee, bereut habe ich das nie, weil ich fand das an sich toll. Ich war auch nicht die ganze Zeit alleine, leider. Also meine Omi wurde immer geschickt und die musste dann auf mich aufpassen und die hat diesen Job wahnsinnig ernst genommen und ich werde das nie vergessen. Ich bin einmal, da hatte ich noch meinen Führerschein gar nicht und bin einmal mit dem Golf von meiner Mutter heimlich aus der Garage gefahren, weil ich nur innerhalb dieser Organisation eine Freundin besuchen wollte und wollte da mit dem Auto vorbeifahren. Und meine Großmutter wollte mir so winken aus dem Fenster und denkt, das kann doch nicht wahr sein, die hat doch noch gar keinen Führerschein. Also ich habe da auch irgendwie, wurde ich da kontrolliert und betreut. Also meine Eltern kamen natürlich auch ab und zu, aber ich konnte da nicht so machen, was ich so wollte. Aber ich war damals auch durch England sehr viel reifer und habe mich also auch, das war das Thema Schule, war gar kein Thema mehr. Meine Noten waren gut und ich konnte da alles machen. Alleine war ich da auch nie, zumal es damals auch ganz viele andere Kinder gab, die dort auch irgendwo alleine lebten. Weil du musst dir vorstellen, an der Côte d'Azur wohnten ja sehr viele Perser und Libanesen. Und als diese Unruhen in den jeweiligen Ländern waren, haben die Eltern natürlich ihre Kinder als erstes nach Europa geschickt. Und wohin da? Klar, die jünger waren, natürlich ins Internat. Und die in unserem Alter waren, die sind dann in die Ferienhäuser geschickt worden. Damals war Cannes auch noch nicht so wie heute. Da war wirklich dann im Winter nichts los und alles geschlossen. So lebten wir da und haben so unsere eigene kleine Welt geschaffen. Ja, haben uns getroffen, haben jeweils bei dem anderen zu Abend gegessen. Manchmal kamen die Eltern, dann haben die uns eingeladen, dann wurde toll gekocht. Also das war nie langweilig da. Obwohl da nicht viel los war, so wie heute, aber es war spannend. Wir sind natürlich da auch ausgegangen und man hat auch immer andere Perser dann kennengelernt. Dann gab es welche, die lebten in Nizza, das waren dann wieder ganz andere wie die in Cannes lebten. Also es war schon eine sehr spannende Zeit.
Und wie hast du eigentlich das Frau-Werden und Frau-Sein wahrgenommen damals? Hast du dich attraktiv gefunden, gesehen, begehrt gefühlt? Und mochtest du dich selber?
Also als ich in Düsseldorf lebte, überhaupt nicht. Deswegen habe ich da, glaube ich, auch so viel experimentiert. Da war ich eher, wie du schon sagtest, zu Anfang eher schüchtern, zurückgezogen. Und diese Phase des Experimentieren, die zog sich an sich immer durch mein Leben. Und immer wenn ich fühlte, ich fühle mich gerade nicht wohl in meiner Haut, habe ich was anderes ausprobiert. Und irgendwie immer auch dadurch dann wieder Kraft oder Selbstbewusstsein geschöpft. Das fand ich dann gut. Auch, dass ich sehr sportlich war, war für mich wichtig. Ja, weil ich war, glaube ich, schon, wie, glaube ich, jeder Teenager ist, auch schlecht gelaunt ab und zu oder gewisse Dinge, die mich verunsicherten. Aber dieses Gefühl, ach, ich war gerade in England war das so, wo ich ja auch am Anfang sehr alleine war. In England war zum Beispiel, dass wir jeden Morgen Cross-Country gelaufen sind. Das war so ein Ritual. Das kannte ich in Deutschland gar nicht. Da sind wir zwar mit der Schule manchmal joggen gegangen, aber das fand ich damals blöd.
Also Cross-Country so durch den Wald.
Ja, und so richtig so durch die Landschaft. Aber weißt du, bei uns da in dem Wald in Düsseldorf, das fand ich jetzt nicht so spannend, aber plötzlich diese schöne Landschaft in England und da so Cross-Country und jeder machte das. Da gab es so ein Track und den sind wir dann lang gelaufen. Und in Südfrankreich war das dann auch so, da bin ich dann runtergegangen und bin im Meer schwimmen gegangen. Und das hat mir dann immer wieder irgendwie, ja, fühlte mich wohl einfach.
Und die Männer?
Die Männer, ja, ich hatte natürlich auch Freunde dort. Also mein ersten Freund hatte, also den ersten richtigen Freund hatte ich in Düsseldorf. Das war auch übrigens ein Grund, warum ich dann die Stadt verlassen sollte, weil das auch sehr eng wurde. Meine Eltern, das kann nicht sein, dass sie mit 15 jetzt schon einen Freund hat. Und in England im Internat hatte ich keinen festen Freund, aber da fand ich sicherlich auch den einen oder anderen ganz nett. Und in Cannes, als ich da lebte, da gab es auch den einen oder anderen, aber nicht jetzt so, dass ich jetzt so länger mit dem zusammen war. Man hatte immer, also ich fühlte mich da schon irgendwie wohl, ja. Und diese ganze französische Art, die kannte ich ja schon durch meine Kindheit, weil wir ja immer da als Kind schon hingefahren sind, die hat sich da noch so ein bisschen verwirklicht. Also klar, du wurdest immer besser in Französisch, also ich konnte immer besser sprechen. Das heißt, ich habe mich da noch mal getraut, einen französischen Freund zu haben. Und an sich hat dieses in Frankreich sein, mein, was du eben fragtest, Frau werden, sehr beeinflusst, ja. Und tut's irgendwie heute noch.
Schön. 1986 machtest du ja dann dort deinen Abschluss und hattest gleich wieder so eine tolle Idee, nämlich, dass du unbedingt nach New York auf die Parsons School of Design gehen wolltest, um zu studieren. Übrigens war ich da auch Anfang der 80er Jahre und habe Modedesign da studiert. Du bist aber dann erstmal für 6 Monate nach Paris an deren Zweigstelle und hast dort das Freshman Year in Kunst absolviert und parallel an der L'Université Américaine Literatur, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Schließlich ging es dann endlich nach New York. Du bist aber nur 2 Monate geblieben, weil du gemerkt hast, dass dir diese Fachrichtung Kommunikationsdesign eigentlich mehr liegt. Aber die wurde wiederum nur an der Parsons in Los Angeles angeboten. Also bist du wieder irgendwie da noch ein bisschen weiter weg von zu Hause und hast dann aber dort Fuß gefasst und bist 3 Jahre in Los Angeles geblieben, hast bei einer Freundin aus Südfrankreich gewohnt. Hast viel über dein Talent erfahren dort, wurdest sogar mit 7 anderen Studenten auserwählt, für das renommierte Times Magazine so Konzepte zu entwickeln. Und in den Semesterferien hast du auch immer gearbeitet, in Deutschland gearbeitet, unter anderem für die Düsseldorfer Werbeagentur BMZ, wo der Artdirektor dort so ein bisschen dein Zeichentalent eigentlich entdeckt hat und gesagt hat, naja, für ein bisschen zusätzliches Honorar kriegst du jetzt mal hier die ganzen Storyboards zu malen. Also das kann ich mich auch noch erinnern. Das war ja immer so, dass dann irgendjemand sich ausdachte, da sitzt jetzt einer und schaut in Richtung Auto, nur als Beispiel. Und dann musste man das aber vorher dem Kunden natürlich zeigen. Und dann musste jemand malen. Also der musste dann das Ganze zeichnen. Wusstest du selbst denn immer schon von deinem großen Talent? Oder war diese Entdeckung für dich überraschend?
Naja, ich wusste, dass ich zeichnen konnte und dass mir das Freude gemacht hat. Und als ich dann, ich hatte ja auch Kunst im als Leistungsfach, hatte ich eine ganz tolle Kunstlehrerin und die hat immer gesagt, du musst daraus deinen Job machen. Das wird gut. Aber ich wusste gar nicht, wie. Ich kannte damals, als ich meine A-Levels gemacht habe, gar nicht die Parsons School. Und dann hat sie gesagt, ja, du musst zur Parsons School, wir müssen da eine Mappe vorbereiten. Die war sehr enthusiastisch. Und da habe ich die Mappe mit ihr zusammen vorbereitet. Sie hat mir genau gesagt, was ich dafür brauche, was ich machen muss. Also es war wirklich eine große Hilfe. Und als ich dann angenommen wurde, habe ich mir gedacht, so, das ist jetzt ein Zeichen, das wird mein Leben irgendwie. Damit werde ich meine Zeit verbringen. Und das war toll, ein tolles Gefühl. Und ich bin dann, damit ich nicht direkt nach Amerika gehe, man muss dazu sagen, ich war davor auch noch gar nicht in Amerika mit 18. Und als ich dann gedacht habe, es gibt ja auch eine Division von der Parsons School in Paris und ich ja sehr frankophil bin, habe ich gedacht, gehe ich jetzt erstmal ein Jahr, nicht sechs Monate, sondern ich war ein Jahr an der Parsons in Paris und gleichzeitig an der Université Américaine. Das war so eine Doppelstudium. Und das war an sich ganz toll. Und in Paris, ich meine, da bist du ja, da hast du alle Museen und auch dieses Freshman hier wirst du ja vorbereitet auf das Kunststudium. Da wusste ich noch gar nicht, oder man weiß ja noch nicht, gehe ich jetzt in Fashion Design, Kommunikationsdesign oder in Fine Arts oder Photography oder was auch immer. Oder Fashion Business. Und da war mir klar, ich will an sich was mit Fashion machen, deswegen New York, weil, wie du weißt, da ist das beste Major Department für Fashion Design. Und das hat mir aber nicht gefallen, weil natürlich dann am Anfang auch sehr viel Technik erstmal beigebracht worden ist. Man nähen, abstecken, all diese, du erinnerst dich. Ja. Und das war überhaupt nicht mein Talent. Und ich wollte mehr was mit Medien und Kommunikation machen. Und da habe ich mich dann damals schlau gemacht, welche Uni ist dafür ideal? Und dann sagte mir damals jemand, du musst dann nach Los Angeles gehen, weil das die Filmindustrie, da gibt es, da kannst du Plakate, also diese ganze Graphic Design, es kommt daher, große, talentierte Graphic Designer, so wie David Carsons oder wie sie alle hießen, die kommen auch daher, da musst du hin. Und dann habe ich beschlossen, nach Los Angeles zu gehen. Ein anderer Grund war auch noch, ich hatte damals einen Freund, der lebte in San Francisco und das hat das Ganze so ein bisschen, habe ich gedacht, da bin ich ja dann noch ein bisschen näher dran als in New York und dann habe ich gewechselt und bin nach Los Angeles gegangen.
Jetzt zu diesem Freund bist du ja so ungefähr jedes Wochenende dann nach San Francisco.
Nicht jedes, das Geld hatte ich gar nicht, aber öfters, ja.
Ja, und der hat ja dort in der IT-Branche gearbeitet und als du dann 1990 deinen Bachelor of Fine Arts in der Tasche hattest, machte er dir einen Heiratsantrag. Warum hast du den eigentlich abgelehnt?
Na, ich wollte damals überhaupt nicht heiraten und es kam auch sehr überraschend und diese Idee fand ich irgendwie, die war an sich zudem, ich wollte jetzt ja erstmal loslegen. Jetzt hatte ich ja gearbeitet, hatte auch schon sehr viel in Firmen während meiner Ferien, wie du gerade gesagt hast, reingeschaut in andere Businessmodelle und habe gesagt, ich will das Letzte, was ich will, ist jetzt heiraten. Und dann bin ich auch zurück nach Europa gegangen und er ist dort geblieben. Da war die Sache auch beendet.
Ach so, also es war vielleicht ein bisschen zu eng.
Ja, es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt.
Genau.
Und auch nicht der richtige Mann.
Ja, wahrscheinlich eher der nicht der richtige Mann, sonst hätte man vielleicht sofort geheiratet.
Ja, absolut.
Du hattest nun wieder sofort einen Plan, wie es weitergehen sollte oder in etwa nicht? Also hast du dich auch mal so richtig planlos treiben lassen? Also wie war das für dich in dem Moment? Jetzt hast du diesen Abschluss in der Tasche und ich meine, du hättest ja auch sagen können, guck mal jetzt, oder war das so ganz fokussiert? Wie geht's weiter?
Naja, also mein Vater hatte ja wahnsinnig viel Geld ausgegeben für dieses Studium und ich wollte jetzt also nicht sagen, jetzt habe ich jetzt hier ein schönes Diplom und jetzt mache ich erstmal Ferien in Südfrankreich. Also ich wollte ihm dann auch schon, was heißt ich wollte mir selber auch schon zeigen, dass ich damit jetzt auch Geld verdienen kann, weil letztendlich darauf kommt's ja an, ja, also dass ich jetzt schön zeichnen kann, eine tolle Mappe habe und in dieser Brooklyn Seven Group war, das ist ja alles toll, aber ich wollte es selber wissen und habe mich dann beworben bei vielen natürlich erstmal Werbeagenturen in Frankfurt, bei Grey und wie sie alle heißen und da habe ich gesehen, das will ich auf gar keinen Fall. Also erstmal will ich nicht in Frankfurt leben und ich möchte auch nicht ein Jahr auf dem Etat Haribo arbeiten oder solche Geschichten machen. Das war mir alles, fand ich gar nicht so spannend und bin dann an sich, hatte ich eben leider gar keinen Plan erstmal. Und als ich dann noch in Los Angeles war, die Schule war fertig, war dann noch ein paar Monate, war ich wahnsinnig viel in Ausstellungen, Galerien, bin da so rumgedriftet, um vielleicht auch umzuschauen, vielleicht bleibe ich auch hier. Man hat ja als deutscher Student das Recht, ein Jahr in Amerika zu arbeiten. mich da umgeschaut und da war ich in einer Ausstellung, ich glaube, es war damals eine Zweigstelle im MoMA und da war eine Plakatausstellung von tollen Plakaten und eines davon hat der Professor Hagemann in Düsseldorf von der Akademie, von der Hochschule entworfen. Und das habe ich dann gelesen und dann habe ich recherchiert, was macht der jetzt? Und dann habe ich dem einen Brief geschrieben. Das war alles so, habe ich einfach, jetzt schreibe ich dem mal, vielleicht antwortet er ja. Und habe ich natürlich vorher das Briefpapier schön entworfen, weil wenn du Grafikdesign studiert hast, dann muss das ja alles toll aussehen. Da habe ich mich sehr damit beschäftigt. Dann kam auch tatsächlich eine Antwort. Dann hat er mich angerufen bei meiner Großmutter, wo ich dann danach, als ich nach Düsseldorf ging, gelebt habe. Und hat gesagt, ja, Frau Kessri, kommen Sie mal vorbei. Ich hätte da vielleicht eine Idee für Sie. Und dann bin ich in die Hochschule gefahren und habe dem meine Mappe gezeigt und alles. Und dann war der sehr begeistert. Ja, wissen Sie, ist gerade ganz spannend, weil in Deutschland gibt's ja jetzt die ganzen Tageszeitungen, die machen alles Supplements, also so Weekend-Magazines. Und Sie haben ja diese Erfahrung, Sie waren ja bei der Los Angeles Times mit Ihrer Uni. Und ich hatte damals das Los Angeles Times Magazine mit aufgebaut. Und das wäre doch vielleicht ganz spannend. Und ich kenne den jetzigen Artdirektor Markus Rasp, der ist bei der Süddeutschen Zeitung und die suchen Grafiker. Vielleicht wäre das was. Und dann bin ich nach München gefahren, hatte da auch noch andere Gespräche, damit sich das auch lohnt, habe bei einer Freundin gewohnt und hatte dort mein Gespräch. Aber davor hatte ich erst ein Gespräch, das muss ich dazu sagen, weil so einfach war das nämlich alles nicht, wo ich bei der Agentur Mendel und Oberer mich vorgestellt habe. Die fand ich nämlich ganz toll. Die hatten damals die Plakate für die Oper gemacht und das fand ich genau die richtige Mischung zwischen Kunst und Kommunikation. Also da habe ich gedacht, das ist genau das, was ich machen will. Und damals hatte ich das Interview mit dem Herrn Mendel und der hat gesagt, also wissen Sie, Ihre Mappe, das ist eine Katastrophe, was Sie mit der Typografie machen. Sie reißen alles auseinander. Sie sind gerade am Anfang. Sie müssen erstmal klassische Typografie lernen. Also der hat mich so fertig gemacht, dass ich also weinend aus dieser Agentur rausgegangen bin und habe gedacht, ich habe das Falsche studiert. Ich hätte doch Fashion machen sollen und ich komme hier nicht weiter. Und dann war ich total entmutigt, bin ich dann zur Süddeutschen gegangen. Da hatte ich dann am Nachmittag meinen Vorstellungstermin und da habe ich dann sofort einen Job bekommen. Das war Glück.
Und nachdem du ja dann 3 Jahre lang als festangestellte Grafikerin für das SZ-Magazin tätig warst, bot dir 1993 der Verlag an, als Art- und Kreativdirektorin deren neues Jugendmagazin Jetzt zusammen mit Giovanni Di Lorenzi mitzuentwickeln. Diese Aufgabe wurde zum Startschuss deiner beeindruckenden Karriere. Du hast für das Magazin nämlich diese berühmte Irma erschaffen und leben lassen. Eine von dir illustrierte Frau, deren Charakter und modischer Stil so bis ins Detail von dir durchdacht wird und welchen du auch bis heute ganz kreativ weiterentwickelst. Du wurdest dann für das Magazin Jetzt mit Preisen überhäuft, die Auflage stieg. Der Verlag war natürlich glücklich, weil er dadurch die Anzeigenpreise erhöhen konnte. Und nebenbei durftest du auch weiter als freie Illustratorin arbeiten und hast zum Beispiel für Samsung auch so T-Shirts mit Irma vorne drauf entworfen. Wie viel von dir steckt eigentlich in Irma?
Also damals, dass ich Irma für Jetzt entworfen habe, das war, weil wir hatten keine Budgets für Illustratoren. Und das Jetzt-Jugendmagazin, das war damals Anfang der 90er, da war ganz groß diese Techno-Szene. Und da fing ich dann an, Irma als Girlie zu zeichnen. Weißt du, enge T-Shirts, kurze Röcke, Plateaus, Spangen in den Haaren. Das fand ich irgendwie cool und da habe ich so Freude mit gehabt. Und dann habe ich immer mehr illustriert und immer mehr diese Geschichte um diese Figur, also um eine Frau, eine Mädchenfigur. Damals war Irma ja noch ein Mädchen, ja, die war da 16, 17, also die Leser des Magazins, an die Hand zu nehmen und die so durch die, weiß ich was, Raves ausgehen, Geschichten über Shops, über Modedesigner in Paris, die noch nicht in Deutschland so bekannt waren und die dann einfach darüber aufzuklären. Das fand ich spannend. Und dafür habe ich Irma gemacht. Ich selber, ich bin auch gerne in Techno-Clubs gegangen, aber ich war gar nicht so ein klassisches Girlie in dem Sinne. Aber mich hat das fasziniert. Wie viel steckt da in mir drin? Also Irma hat braune Haare und es ist schmal, also das ist das Einzige, würde ich sagen. Aber es stand von Anfang an fest, dass Irma gar nicht ich bin, sondern ganz, ganz viele Frauen, verschiedene, unterschiedliche Frauen. Also das Aussehen ist die Oberfläche, ist eine Sache, aber worüber Irma schreibt oder in welcher Situation sie ist, damit sollten sich von ganz am Anfang ganz viele unterschiedliche Frauen identifizieren. Klar, beim Jetzt Jugendmagazin war sie ein Girlie, weil es diese Zeit, also Irma ist immer ein Zeichen der Zeit, in der sie gerade stattfindet. Und das fing dann an.
Also sie spiegelt eher den Zeitgeist.
Ja, als mich.
Als den Geist von
ja,
dir.
Richtig. Natürlich ist es beeinflusst. Ja, also jetzt ist ja Irma auch kein Girlie mehr, sondern eine Frau. Also sie wächst mit mir mit, aber es ist immer sehr stark, nicht nur wie sie angezogen ist, wie sie aussieht, in welcher Situation sie ist, an welchen Plätzen sie ist, hat immer was mit dem Zeitgeschehen, mit dem aktuellen Zeitgeschehen zu tun.
Ja, und vielleicht auch ein bisschen mit deinem Stil.
Natürlich, sicherlich. Das ist bestimmt da auch mit drin.
Es gab ja in diesem Jahr 1993 noch eine weitere sehr glückliche Fügung, nämlich du verliebtest dich in deinen heutigen Mann und Vater deiner Zwillinge, der damals noch in München BWL studierte. Was faszinierte dich denn jetzt so an diesem Mann, dass du dich dann doch entschieden hast zu heiraten und eine Familie zu gründen, anstelle wieder wegzulaufen?
Also so schnell habe ich gar nicht geheiratet. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich bei ihm geblieben bin.
Der hat dir nicht gleich einen Heiratsantrag gemacht?
Nein, um Gottes Willen. Das hat, glaube ich, 7 oder 8 Jahre gedauert, bis das soweit war. Nee, das fand ich ganz spannend, weil das natürlich auch wieder eine ganz andere Welt war. Also ich war ja sehr da einbezogen in der Welt des Zeitungsmacher, Redakteure, Fotografen, Künstler in dieser Welt. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, war das eben, ja, fand ich das sehr, sehr spannend, auch dass er so viel Interesse hatte an meiner Arbeit und dass ich einfach seine Welt so kennengelernt habe. Das fand ich sehr ganz schön. Es war dann auch wieder für mich was Neues.
Ja, also es hat einfach gepasst.
Ja, aber wir haben nicht sofort geheiratet.
Ja, vielleicht ist das Geheimnis.
Ja, also und das war eben auch wirklich das Geheimnis, weil ich konnte an sich sehr viel machen, was ich wollte. Also er hat mich nie so in irgendwelche Situationen gepresst. Ich habe das bei Freundinnen gesehen, die auch in meinem Alter waren, die mussten dann plötzlich gewisse Dinge machen, weil der Mann, das war alles für die Karriere des Mannes, musste das so gemacht werden. Und die wollten aber auch schnell in den Hafen der Ehe und die wollten heiraten und Kinder kriegen. Das war für die absolute Erfüllung und es ist ja auch schön, wenn es für einen passt. Aber ich wollte an sich wirklich erstmal mit meiner Arbeit da weiterkommen. Das war mir wichtig.
Also ist das Geheimnis. Aber das Geheimnis wahrscheinlich so ein bisschen dieses, dass man sich loslässt.
Ja.
Da gibt es ja diesen schönen Satz, ich glaube, der ist von Hesse, im Loslassen halte ich dich fest.
Genau. Und das war so. Und das trifft, glaube ich, ganz schön.
Schon vor deinem großen Erfolg mit dem Jetzt-Magazin, als du noch beim SZ-Magazin warst, fragte dich sogar mal Axel Hacke, ob du für ihn seine Kolumne illustrieren möchtest, was du dann auch getan hast. Und 1995 lerntest du Angelika Jahr von Gruner und Jahr kennen, die dir anbot, für deren Zeitschrift Viva die Entwicklungsredaktion zu übernehmen. Auch der Chefredakteur der Gruner und Jahr Modezeitschrift Petra, Andreas Miljes, wollte dich nach Hamburg holen, um das Magazin mal so ein bisschen neu zu entwickeln und zu designen. Ich habe übrigens auch einige Jahre zuvor mal für ihn in Hamburg gearbeitet bei Petra, aber ich habe es jetzt nicht so ganz lange ausgehalten. Aber du hast ja dann irgendwie auch kein Interesse gezeigt. Also du hast beides abgelehnt. Mhm. Und schließlich rief dich dann Frau Jahr erneut an und fragte, was sie denn jetzt tun könnte, damit du endlich für sie arbeitest. Du hast dann alles auf eine Karte gesetzt und hast dir einfach so deinen Traum genannt und hast gesagt, na ja, wenn ich so eine Carte Blanche bekomme als Artdirektorin für das Modeheft Marie Claire, was auch zu Grüner und Jahr gehörte, dann würdest du doch nach München kommen, weil die Redaktion war in München. Mhm. Kamsa siegte, tatsächlich wurde also diese Stelle für dich geschaffen, dein Traum wurde Realität. Und nur wenige Monate später warst du dann 1996 die Artdirektorin bei Marie Claire und konntest da auch so deiner Kreativität völlig freien Lauf lassen. Warum hast du denn diesen Job 2 Jahre später wieder aufgegeben und gekündigt? War da doch nicht alles Gold, was glänzt?
Also damals, muss man zurückgehen, mit dem Jetzt-Magazin haben wir oder habe ich damals mit der Sprache, mit der Bildsprache sehr viel Neues in Deutschland gemacht. Ich habe mit Fotografen gearbeitet, mit denen hatte zuvor kein Magazin, was sich verkauft, gearbeitet. Wir haben uns ja auch nicht am Stand verkauft. Also das Jetzt-Jugendmagazin war ja ein Supplement von der Süddeutschen. Das heißt, ich hatte wirklich Freiheit. Ich habe diese Richtung neudeutsche Fotografie extrem, schon geprägt irgendwo mit den Aufträgen, die ich verteilt habe als Artdirektor an die Fotografen und die Freiheit, die ich denen gegeben habe. Auch die Typografie, das war alles wirklich anders damals. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nur aus diesem Grund haben wir diese Preise gewonnen, diese Visualit-Preise. Und aus diesem Grund kam dann auch Frau Angelika ja auf mich zu und hat gesagt, du, wir haben hier den Musiksender Viva, könntest du dafür ein Musikmagazin entwickeln? Das habe ich dann auch gemacht.
Ach, das war gar nicht dieses Viva-Magazin?
Nee, nicht.
Weil die haben nämlich auch ein Magazin.
Das war das Modeheft. Damit habe ich gar nichts zu tun.
So.
Das war alles Entwicklungsredaktion. Das habe ich in den Ferien gemacht. Da bin ich ganz offen zur Süddeutschen gegangen. Pass auf, ich nehme jetzt mal 3 Wochen Urlaub, weil das okay, ich gestalte was um bei Gruner und ja, das war für die okay, weil die haben gedacht, wenn wir das nicht erlauben, dann geht die ja weg. Und es war eben damals schon sehr, sehr gut, was wir da mit dem Jetzt-Jugendmagazin gemacht haben, wie du schon richtig sagst. Und die Anzeigen kamen, weil es eben eine Plattform war, die anders war. Da wollten alle dabei sein. Und als ich diese Entwicklungsredaktion gemacht habe, war mir klar, dass ich auch für Animilies, ich wollte damals nicht in Hamburg leben. Das ist ja wahrscheinlich auch wegen meinem Freund und wegen meinen Freunden hier in München. Und ich habe dann auch die Petra neu entwickelt. Als Projekt fand ich das sehr, sehr spannend. Aber ich sage jetzt mal, Daily Business, jeden Tag das Heft zu machen, das fand ich weniger spannend. Deswegen habe ich das alles nicht gemacht. Und die Marie Claire fand ich als Frauenmagazin immer sehr interessant. Das fand ich damals die Modeproduktion schön. Da hat Lindberg, Karl Lagerfeld, Monsimon, da haben tolle Fotografen für gearbeitet. Da habe ich mich eher gesehen. Es war auch mehr internationaler ausgerichtet.
War ja auch noch mit Florentine Papst.
Mit Florentine Papst, sie war Modechefin, genau. Barbara Kraus war Chefredakteurin. Das waren, da fand ich es spannender zu sein. Und da hatte ich Glück, dass ich diesen Job bekam und habe das Heft umgestaltet. Und und habe dann dort 2-3 Jahre gearbeitet. Und das waren auch sehr, sehr schöne Jahre, habe da sehr viel auch bewirkt. Aber wie du ja weißt, ging es ja dann insgesamt mit den Magazinen relativ schnell in Auflagen nach unten. Und ich habe dann geheiratet, also sind sehr, sehr viele Dinge passiert. Und habe dann auch plötzlich einen Anruf bekommen von Haro-Uwe Kloppenburg, was ich lustig fand, weil ja viele Jahre zuvor meine Großmutter auch von seinem Vater den Anruf bekam. Weißt du, James Kloppenburg, da hat sie ja für ihn die Abteilung aufgebaut. Und Pick und Kloppenburg hatte mich dann gefragt, ob ich nicht Creative Direction machen möchte für das gesamte Unternehmen, die ganzen Kataloge produziere, das Visual Merchandising überschaue und einfach deren CI mit den neuen Weltstadthäusern, die sie überall hatten, mit aufbaue. Und das fand ich eine sehr spannende Aufgabe, an die ich zuvor nie gedacht hatte. Weil ich gar nicht, klar, ich habe auch mal eine Modegeschichte natürlich produziert und auch eine Beauty, aber das war ja immer alles redaktionell. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du plötzlich Commercial produzierst, ja, wo es ganz, ganz wichtig ist, wie ist der Stoff von diesem Kleid, ja, das muss man sehen. All diese Dinge waren plötzlich wichtig und die Produktionen waren auch viel, viel größer. Man hatte natürlich auf einmal sehr, sehr viel mehr Budget zur Verfügung, ja. Man konnte mit Weltklasse-Models arbeiten, aber die haben dann das 100-fache gekostet, als wenn wir es fürs Heft gemacht haben.
Ja, klar. Redaktionell oder kommerziell ist genau. Ein großer Unterschied.
Genau. Und das fand ich sehr spannend und habe diesen Job angenommen.
Also kann man sagen, du bist ein Mensch, der gerne so den Zauber des Anfangs liebt. Also dieses etwas anstoßen, etwas verändern, etwas bewirken und nicht mehr so sehr dann die Routine.
Ja.
Oder absolut. Das Bequeme. Weil nachher wird es ja irgendwann oft auch bequem, weil dann hat man alles erreicht, dann ist man erfolgreich. Und das ist dann vielleicht nicht mehr so aufregend.
Ja, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, auch wenn man merkt, man kommt in eine Routine, dass man selber merkt, oh, ich bin jetzt in einer Routine, was mache ich, um gewisse Dinge aufzubrechen oder zu verändern, damit es keine Routine mehr wird. Dafür muss man nicht immer den Job wechseln, weil ich war dann auch 3 Jahre bei Peek & Cloppenburg. Aber es ist wichtig zu erkennen, wo ist Routine, was ist da draußen los und wie gehe ich mit? Das war, glaube ich, immer der Challenge, den ich versucht habe zu finden.
Ja, ist ja eigentlich sehr schön, dass man den in sich findet, weil ich glaube, viele Menschen kämpfen eher damit, dass sie gerne so ein bisschen ihren Schweinehund vielleicht mal überwinden würden. Vielleicht würden sie gern was anderes machen, aber sie haben Ängste, sie trauen sich nicht so, weil sie vielleicht zu sehr nachdenken, ja. Vielleicht hast du manchmal gar nicht so viel nachgedacht.
Oh ja, sicherlich. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der Stellen, wenn ich ein Angebot bekomme, klar, dann ist mir natürlich wichtig, wo findet der Job statt, wie sieht die Bezahlung aus und vor allen Dingen, was ist meine Aufgabe, ja. Aber wenn diese Boxen alle getickt sind, finde ich es irgendwie interessant, ich komme ja da ins kalte Wasser. Ich springe ins kalte Wasser. Was passiert da? Ist es wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe? Weil jeder hat eine Vorstellung von irgendetwas. Und dieses Gefühl finde ich interessant. Und da was draus zu machen, auch wenn es dann nicht so toll ist. Also ich habe zum Beispiel nach 3 Jahren Produzieren festgestellt, naja, also so doll ist es jetzt auch nicht. Klar, du arbeitest mit Giselle Bündchen, mit Claudia Schiffer, mit diesen ganzen Topmodels. Du hast riesige Crews, du hast sehr viel Budget zur Verfügung. Damals, heute ist es ja nicht mehr so. Du hast Freiheiten, du arbeitest mit den besten Haare-Make-up-Leuten zusammen, mit den besten Agenturen. Also es ist ein Traum, ja. So schön hatte ich es mir gar nicht vorgestellt. Aber auch das wird Routine. Und du wirst auch Routine für deinen Kunden, also sprich für deinen Arbeitgeber. Und da muss man auch da versuchen, so jetzt machen wir mal was Neues, ja. Und das ist dann schon auch ein Kraftakt, das in solchen großen Unternehmen zu setzen. Und das ist ja dann wieder der Spaß, ja. Da wache ich dann wieder auf und denke mir, was können wir da wirklich jetzt machen?
Das kenne ich gut. Ich mache ja das Gleiche mit diesen Fotoproduktionen und schon seit der Mitte der 80er. Ich habe auch mal für Peek & Cloppenburg länger die Werbung gemacht. Und ich weiß genau, was du meinst. Dieses, dass man dann, wenn man was erschaffen hat, wenn man was geschafft hat, gerne wieder was ändern möchte, weil man ja auch möchte, dass dieser Kunde spannend bleibt für den Konsumenten.
Natürlich.
Und dann wollen die aber oft nicht. Dann sagen die, ach, das war doch so toll letztes Jahr und wir waren doch so erfolgreich.
Genau, wir haben super verkauft. Und wir haben das machen wir dieses Jahr wieder.
Und wir wollen, ja. Und ich habe, darf man gar nicht laut sagen, fast 30 Jahre lang Gary Weber gemacht. Mhm. Und ich weiß auch, dass Gerhard Weber, er wollte so viele Jahre immer ein Model, was ich ihm ausgesucht hatte, das fand er ganz toll. Und dann hat er immer wieder sie gewollt. Also wirklich Jahrzehnte. Und ich habe dann manchmal so ganz vorsichtig angeklopft und habe gesagt, ja, sie ist toll, aber wir könnten doch jetzt auch mal vielleicht mal jemand anderen. Nein, um Gottes Willen. Mhm. Und also ich weiß, das ist dann oft ein Kampf gegen Windmühlen.
Absolut.
Dein Mann und du, wie du ja schon gesagt hast, habt ihr irgendwann geheiratet und wolltet dann natürlich auch eine Familie gründen. Aber damals noch bei Peek & Cloppenburg beschäftigt, hast du auch gemerkt, dass das gar nicht so ganz einfach ist. Also du warst zwar des Öfteren schwanger, hast aber immer wieder Abgänge gehabt. Und aufgrund dessen hast du dann auch schweren Herzens gekündigt bei Peek & Cloppenburg und hast gewusst, du musst jetzt wirklich dich auch mal ein bisschen darauf konzentrieren und nicht immer nur um die Welt chatten. Und endlich mit 35 war es dann soweit. Und obwohl ihr damals noch in London gelebt habt, weil dein Mann dort auch, du bist gependelt und dein Mann hat dort gearbeitet, wolltest du also unbedingt deine Kinder 2002 in München zur Welt bringen. In der Maisstraße, da bin ich auch geboren. Und in den darauf folgenden Monaten wurde euch klar, dass es noch weiterer Veränderungen bedarf, um als Familie wirklich so zu leben, wie ihr es euch erträumt. Ihr hattet in London trotz eures herrlichen Domizils in Regent's Park so ein bisschen immer mehr Sehnsucht nach einer kleineren Stadt, nach Natur, nach einem weniger aufregenden Leben und Freunden mit Kindern. 2003, als eure Zwillinge ein Jahr alt waren, hat sich dein Mann dann auch in die Selbstständigkeit verabschiedet und ihr habt in Miesbach, ganz in der Nähe vom Tegernsee, einen alten Hof von 1870 sowie auch eine Stadtwohnung hier in München gemietet. Und du warst jetzt auf einen Schlag Mami von zwei Kindern und ohne festen Job, weil du den ja gekündigt hattest. Was hat denn diese Wandlung mit dir gemacht und was mit eurer Ehe?
Also mit mir hat das wahnsinnig viel gemacht, weil plötzlich in die Rolle der Mutter zu schlüpfen, war natürlich eine ganz andere Rolle, die ich zuvor hatte. Deswegen war mir auch klar, wir müssen, glaube ich, aus London weggehen, weil mein Leben in London war ganz anders wie hier. Hier kannte ich einige. Viele Freundinnen von mir hatten hier bereits Kinder und Familien. Also fühlte ich mich da irgendwie wohler. In London, die Freunde, die wir dort hatten, die waren alle in diesem, mein Mann hat damals für Jim Henson und Eccleston gearbeitet. Das heißt, wir waren beide in dieser Entertainment-Industrie. Wir waren wahnsinnig viel aus. Wir hatten ein ganz anderes Leben. Wir kannten gar nicht so viele Familien, ja, sondern zum Teil auch sehr viel jüngere Leute. Das war einfach, glaube ich, nicht das Richtige, dachte ich damals. Obwohl es heute, sage ich, war es ein Fehler, aber egal. Wir sind dann nach Deutschland gegangen, weil mein Mann auch hier dann eben selbstständig sein Programmhandel, was er damals gemacht hat, aufgebaut hat beziehungsweise machen konnte. Und ich habe ja in dieser Zeit an sich erstmal gar nicht gearbeitet. Also ich habe immer noch Illustrationsjobs bekommen. Ich fing dann erst, ich glaube, nach 4 Jahren wieder an, regelmäßig Kolumnen zu schreiben für die japanische Elle und für den britischen Tattler oder auch für die deutsche Glamour. Da hatte ich ja sehr lange Jahre Kolumnen drin. Aber das habe ich so nebenbei gemacht. Also ich bin wirklich in dieser Rolle Mutter sein, das habe ich sehr, sehr genossen, mit meinen Kindern zu sein und denen so eine Basis zu geben. Ja, also es hat mir richtig Freude gemacht, also mit denen zu spielen, mit denen zu zeichnen natürlich. Also dieses Kreative war bei uns ein ganz großes Thema. Wir hatten in einem Bauernhaus einen ganzen Raum, wo der voll war mit Ästen und Steinen und Moos, alles, was wir im Wald zusammen gefunden hatten, wo wir dann Dinge kreiert haben. Ja, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese künstlerisch-erzieherischen Jahre, sage ich jetzt mal. Und die haben sicherlich als Mensch auch viel mit mir gemacht. Ich bin ganz anderer Mensch geworden. Unsere Ehe war an sich immer, also es hat es gar nicht so beeinflusst, weil wir sind sehr unabhängig voneinander, mein Mann und ich. Wir haben wirklich sehr, sehr viel, natürlich hatten wir da mehr Zeit zusammen, weil wir beide nicht mehr so unterschiedlich auf Reisen waren. Aber es hat uns als Familie mit den Kindern, das war einfach also ich genieße, das waren ja 12 Jahre, wo ich wirklich mich komplett darauf konzentriert habe, die empfinde ich als sehr, sehr schöne Zeit. Sehr wichtige Zeit auch für alles, was danach kam.
Die Fortsetzung deiner Karriere ging ja dann trotz des Mutterdaseins auch als freiberufliche Unternehmerin sehr fließend weiter. 2 Künstleragenturen aus Paris und Tokio nahmen dich als Illustratorin unter Vertrag, vermittelten dir viele Jobs, zum Beispiel auch für Louis Vuitton oder das Modehaus Celine, für das du auch mal so T-Shirts designt hast. Und ja, diese Celine-Zusammenarbeit war dann auch für dich so der erste Kontakt zum Modedesign an sich. Du hast so ein bisschen dann auch diese Fortführung von Irma stand sehr im Mittelpunkt, die dann plötzlich die Mode- und Lifestyle-Welt auch so ein bisschen erobert hat. Für mich blieben auch so unvergessen deine Illustrationen von so Irma als Trendscout für diese regelmäßige Kolumne, die du viele Jahre für das Modemagazin Glamour gemacht hast. Durch so eine Japan-Reise inspiriert, entwickelst du ja dann auch für Irma so Reiseberichte und auch ganz individuelle Texte, also so ihre Sprache. Und hattest 2007 dann die Geschäftsidee, ein eigenes Online-Magazin namens Irma's World zu gründen, was es natürlich auch heute noch gibt. Und damit warst du damals so eigentlich einer der Ersten, die das überhaupt wagten. Da wäre jetzt für mich wichtig zu wissen, war das ein bisschen zu früh? Weil 2007, also vielleicht kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber 2007 erscheint mir so, als ob die Menschen das vielleicht noch gar nicht so begriffen haben.
Ja, das war zu früh. Also alleine finanziell war es zu früh, weil es natürlich wahnsinnig viel Geld gekostet hat, das digital so ein Magazin aufzustellen. Es gab noch nicht Instagram, keine Social Media außer Facebook. Und ich hatte ja dann auch relativ schnell wieder sehr viel zu tun mit meinen freien Kolumnen, die ich geschrieben habe und illustrierte. Aber da ich gesehen habe, was in den Magazinen stattfindet, weil ich ja so von außen da reingeschaut habe. Weißt du, wenn du Kolumnen ablieferst, bist du ja nicht tagtäglich im redaktionellen Geschäft. Das heißt, du siehst das alles von außen ganz anders. Und natürlich sprach man schon von Social Media und wo die Reise hingeht. Und deswegen habe ich das ja auch gemacht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt digital sein, damit ich einer der Ersten bin. Und am Anfang war ja Irma's World auch nur gezeichnet. Also jeder Reisebericht ist gezeichnet worden. Ja, und es war wahnsinnig aufwendig, also zeitlich und auch technisch, das dann auch zu animieren oder reinzustellen. Wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, warum machst du es dir eigentlich so schwer? Außerdem gerade bei Reise will keiner eine Illustration sehen, sondern die Leute wollen die wahrhaftigen Fotos sehen. Wie sieht's da aus? Und dann fing ich an, alles zu fotografieren und hatte natürlich einen Fundus von sehr, sehr vielen Fotos, die mir dann wieder in die Karten spielten, als Social Media anfing. Weißt du, das war so, ich war da zwar der Vorreiter, es war schwierig, aber es hat sich gelohnt, auch dran zu bleiben, weil es haben ja einige digitale Magazine gemacht, aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist auch mit sehr viel Kosten verbunden. Viele haben dann früher aufgehört, weil wofür die Arbeit? Weil du musstest ja auch Anzeigenkunden bekommen, die in dein Magazin investieren. Und am Anfang war das überhaupt nicht einfach. Ja, ich musste halt immer wieder erzählen und Irma, und haben die nicht verstanden, warum Irma, warum nicht Jasmin Kesri? Ja, weil Irma, da sehen sich ganz verschiedene Zielgruppen drin. Jasmin Kesri bin nur ich als Zielgruppe, was das Alter und die Person angeht. Also ich musste so viel Erklärungsarbeit abgeben, dass ich gedacht habe, also wie werde ich damit jemals Geld verdienen? Das war also nicht so lustig. Deswegen habe ich ja noch nebenbei diese ganzen anderen Jobs gemacht, weil ich einfach ich wollte Irma füttern. Ja, du musst dir vorstellen, die liegt da im Bett und ich muss die jetzt quasi mit Energie und mit Ideen, dass die läuft, dass sie aufsteht und losgeht, dass die Reise losgehen kann. Ja. Und das haben aber auch immer wieder Leute verstanden, was ich will. Da gab es dann auch Fernsehdokumentationen und Berichte über meine Arbeit. Also es war schon Interesse da, nur ich musste jetzt versuchen oder schaffen, wie ich das monetär umsetze. Und da hat mein Mann mir natürlich sehr, sehr stark beigeholfen. Das haben wir an sich zusammen so gedreht, auch mit seinem Input, dass wir irgendwann gedacht haben, schau mal, das ist ein Modell, was auch für Dritte interessant ist. Das ist auch nicht mehr nur auf meine Person ausgelegt. Daher das Magazin, ja, ein digitales, wenn ich morgen nicht mehr da bin, kann das Magazin weitergeführt werden. Es gibt einen riesigen Fundus von Illustrationen, von Texten, aber man kann eine neue Redaktion aufbauen. Also alles ist schon da. Aber das war uns am Anfang nicht bewusst.
Ja, mit den Jahren rissen sich ja dann die Mode- und Beauty-Luxusmarken, Hochglanzmagazine sowie Top-Labels aus dem Bereich Reisen, Design, Wohnen und Essen, so ungefähr von Tokio bis New York darum, deine Irma in ihrer Kleidung oder mit ihren Produkten abgebildet zu wissen. Ich kann mich zum Beispiel noch ganz gut an die von dir bemalten Klarsichthüllen von Mai-Theresa erinnern, die ich übrigens heute noch im Schrank habe, wo du ja auf dieser Klarsichthülle dann immer die Irma so gemalt hast. Und ich kam dann mal ab und zu, habe ich mir was bestellt und dann habe ich mich, glaube ich, manchmal mehr auf diese Klarsichthülle gefreut als auf das Outfit. Habe ich manchmal wieder zurückgeschickt.
Und die Hülle behalten.
Deine Hülle habe ich behalten. Das klingt so fließend, das klingt so leicht. So, jetzt mache ich dieses Online-Magazin. Am Anfang war es vielleicht ein bisschen schwierig. Aber war das wirklich so? War das wirklich von Anfang an ein Fluss, wo es immer stetig bergauf ging?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Es ging eben lange, lange Zeit gar nicht bergauf und dann holprig. Und dann ging es mal kurz bergauf und dann dachte man, jetzt läuft's und dann geht's wieder bergab. Also es war sehr holprig. 2008 hat mein Mann dann die Rechte teilweise an ProSieben verkauft. Und ProSieben wollte damit einen eigenen Sender machen. Das war damals möglich, weil wir damals noch sehr, sehr gute Verträge mit Condé Nast.
Also die Rechte an Irma.
Ja, die Rechte an Irma. Und das war auch möglich, weil ich war ja da schon beschäftigt bei Condé Nast. Aber die Verträge waren noch so gestaltet, dass es mir das erlaubt hat. Und das war an sich auch natürlich wieder ein, da haben wir eine sehr gute Summe für bekommen. Und das hat mir dann natürlich auch gezeigt. Weißt du, man muss schon auch immer so Punkte haben im Leben, die einen zeigen, ah, das ist doch eine gute Idee. Auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht aktuell so gut läuft, wenn jemand bereit ist, so viel Geld dafür zu zahlen, dann hat es doch Potenzial. Und diese kleinen Momente, die waren mir immer sehr, sehr wichtig. Die waren quasi das Benzin.
Wurde denn was aus dieser Sendung, wo Irma
Nein.
dann präsentiert hätte?
Eben gar nicht. Und das war auch sehr traurig. Ich wollte dann immer, dass es losgeht. Ja, sie hatten also das bezahlt und alles gemacht. Aber es wurde nie umgesetzt, weil es da Personaländerungen gab. Und das einfach in deren Archiv gelegt worden ist. Was heute, nach heutiger Sicht vielleicht auch gut war.
Ja, wer weiß.
Ja,
auch wieder Schicksal
ja,
als Chance.
Genau. Aber das Magazin, deswegen ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so viele andere Dinge noch gemacht habe. Das Magazin ist so mein Baby. Das soll immer laufen und das hat schwierige und gute Zeiten. Aber wichtig und vor allen Dingen ist es mein Sprachrohr, um alles andere zu kommunizieren. Und ich habe an sich immer geschaut, was kann ich noch machen mit Irma's World? Klar, ich hatte dann Beratungsmandate für große Firmen. Ich habe Geschichten gemacht, wie du gerade gesagt hast, für Mai-Theresa, wo wir dann gesagt haben, damals mit den Besitzern Susanne Botschen und Christoph Botschen, wie können wir Emotionen in den Online-Handel bringen? Ja, also klar mit der gezeichneten Irma. Und man hat ja diese Stationen und diese verschiedenen Stationen, ob das jetzt durch Kunden sind, so wie damals, was du gesagt hast, auch diese Capsule Collection, die ich für Celine entworfen habe, die Irma zeigte auf T-Shirts, auf Foulards, auf Regenschirmen. Die hieß allerdings damals nicht Irma, sondern Miss Lily, extra für Celine umbenannt. All diese Stationen, davon lernst du ja. Alle Beratungsmandate, die ich hatte, das war wie ein permanenter Learning Process, den ich dann wieder mit diesem Know-how bin ich dann wieder zurück ins Magazin gegangen und habe gedacht, so müssen wir das machen, da müssen wir schrauben, da können wir ajustieren. Und nur so sind wir heute dahin gekommen. Also es ist ein Weg und es sind auch immer verschiedene Stationen. Also wenn mir heute jemand sagt, er baut, egal was, ein Geschäft, ein Unternehmen auf, ohne zu schauen, nach rechts und links zu schauen, ohne auch mal runterzufallen. Das kann nicht sein. Jeder Fall, also ist natürlich auch oft passiert, dass ich zum Beispiel ein Fall war, als Glamour mit 2015 nach 15 Jahren gekündigt hat. Da habe ich gedacht, was, nicht mehr im Print zu sein, nicht mehr im Print zu erscheinen. Das war für mich ganz schlimm. Aber dann hat damals die Chefredakteurin Andrea Ketterer gesagt, ja, du hast die gleichen Anzeigenkunden wie wir jetzt. Estée Lauder, La Mer, wir müssen uns jetzt leider von dir trennen. Das fand ich natürlich ganz schade erstmal. Aber mein Mann hat dann gesagt, aber wieso, ist doch genau richtig. Das zeigt doch, dass wir damit erfolgreich sind. Also, weißt du, es ging immer so ein Hin und Her. Mhm. Ja. Und das war auch gut, dass sie sich getrennt haben. Und es war auch gut, dass ein oder zwei Jahre später Mai-Theresa nicht mehr diese Hüllen mit uns gemacht haben. Sehr wahrscheinlich aus Sparmaßnahmen, weil sie sehr viel Geld dafür bezahlt haben. Sondern ich war plötzlich Irmas World und stand alleine da. Und nicht mehr die Irma, die für Glamour arbeitet oder für Mai-Theresa. Mein Kundenportfolio hat sich drastisch vergrößert, weil es war nicht nur die Irma von Mai-Theresa oder Glamour hier in Deutschland jetzt.
Ja, und du wurdest von der Dienstleisterin ja irgendwie zur Unternehmerin.
Ja, so ist es
also
wirklich.
Also das ist ja auch was anderes, oder? Wenn du immer für andere arbeitest und plötzlich musstest du ja für dich, für deine Vision arbeiten.
Das habe ich aber nicht so schnell so gesehen. Ich fand das erstmal schlecht. Jetzt habe ich ja nicht mehr the power of the brand, Mai-Theresa oder Glamour. Ja? Und das ging erst, das hat ein paar Jahre gedauert, wie gesagt, ich habe die power of the brand, Irma's World. Das ist die Power. Ja,
du musstest halt erstmal selbst ein Brand werden.
Ja.
Also mein Vater hat mir immer so als junge Frau so ein Buch in die Hand gedrückt. Und wenn ich es nicht gelesen habe, hat es mir wieder in die Hand gedrückt. Das hieß Schicksal als Chance von Thorvald Detlefsen. Mhm. Und da geht es eben darum, dass das Schlechte manchmal auch eine große Chance sein kann. Oder eigentlich vielleicht sogar immer. Also dieses, dass du einfach das annehmen musst, diese Herausforderungen des Lebens eben als Chance zu erkennen. Aber das war wahrscheinlich bei dir dann eben auch ein Weg.
Ja, also auch der einzige, der ging. Weißt du, weil es gibt zwei Dinge. Entweder du nimmst das an und sagst, so, jetzt zeige ich es denen, jetzt mache ich was draus. Oder du sagst, oh, das ist aber traurig, jetzt höre ich komplett auf.
Genau. 2017 ist dein Vater, der ja immer sehr gesund und fit war, bei einem Routineeingriff an einem Krankenhauskeim verstorben. Zuvor hatten deine Eltern viel Zeit in ihrem Ferienhaus in Südfrankreich verbracht. Deine Mutter wohnte sogar einige Jahre dort und dein Vater pendelte am Wochenende aus Düsseldorf dorthin. Sie waren ja beide sehr eigenständig und trotz ihrer großen Liebe füreinander nicht voneinander abhängig. 2019 haben du und dein Mann den Hof am Tegernsee aufgegeben und nur noch in eurer sehr schönen Wohnung hier in München gelebt. Und im gleichen Jahr holtest du dann auch deine Mutter zu dir nach München. Allerdings wollte sie doch ein bisschen lieber auf dem Land leben und wohnt heute in Tutzing am Starnberger See, also genau auf der anderen Seite von mir. Mhm. Wie geht es dir ohne deinen Vater?
Oh, das ist eine schwierige, ist schon so lange her. Also ich denke sehr oft an ihn, aber ich kann jetzt nicht sagen, natürlich vermisst man einen Menschen, aber man vermisst ihn ja so, wie er damals war, als er ging. Ich weiß nicht, wie es heute wäre. Aber ich denke, ich rede oft mit ihm oder denke oft an ihn. Es ist schon sehr prägend, wie einzelne Menschen, die dann auch gehen, die neue Familienkonstellation kreieren. Weißt du, dann, dass mein Vater war an sich immer das perfekte Gleichgewicht mit mir zum Rest der Familie. Und das empfinde ich ganz stark.
Also die Balance ist eine andere.
Ist eine andere. Und die brauchte natürlich auch ein paar Jahre, um sich da zu finden.
Dann kam 2020 die Pandemie und dir damit die Idee, eine kleine individuelle Modekollektion unter deinem Namen zu entwerfen, die auch, während wir hier sprechen, wunderschön hinter dir hängt. Du hast dann diese Kollektion in dieser Zeit der Pandemie in München entwickelt, produzieren lassen, also auch in der Stadt, hast auch erstmals so ein bisschen gedacht, okay, das mache ich dann mit einem eigenen Online-Shop. Dein Mann hat dir wieder geholfen. Wie kamst du denn gerade in solch einer schwierigen Zeit auf diese Idee? Hattest du denn keine Angst, besonders als Autodidaktin auch zu scheitern? Man konnte ja auch in der Zeit nicht auf Stoffmessen gehen, nicht mit Produzenten sich nicht treffen. Man konnte auch, sagen wir mal, jetzt nicht in Museen gehen oder irgendwie sich inspirieren lassen. Warum trotzdem dieser Schritt?
Also, wie du ja weißt mittlerweile, immer wenn solche Situationen schwierig werden, werden sie für mich gar nicht schwierig, sondern sind leicht. ich hatte früher gar nicht die Zeit, mich auf so eine Idee einzulassen, weil ich ja immer in irgendwelchen Projekten involviert war. Und plötzlich war da mal Zeit und es war ein wahnsinniger Luxus, dass kein Telefon klingelte. Es waren keine Messen, keine Events. All das war weg und man konnte wirklich mal seinen Kopf für Neues. Das war so ein bisschen, es hat mich damals an meine Studienzeit erinnert. Ja, wir machen jetzt erstmal, haben wir jetzt 2 Wochen Research, wo wir uns auf ein Programm oder auf ein Projekt einstellen und dann kommt die Idee, ja. Und so ging das und ich empfand das als wahnsinnig eine tolle Zeit, einer meiner besten Zeiten, würde ich sagen. Und es war auch für mich kein Problem, dass es keine Stoffmessen gab, weil ich habe mich einfach, ich hatte ja Kontakte. Ich hatte damals sehr gute Kontakte zu Hermès, die Stoffe hatten, zu Pierre Frey, mit denen wir auch in der Vergangenheit viel gearbeitet hatten. Ich habe immer Stoffe gesammelt, immer wenn ich irgendwo einen schönen Stoff gesehen hatte. Das heißt, ich hatte ein kleines Stoffarchiv. Das hatte ich schon. Ich war immer fasziniert von Knöpfen, Bändern. Jedes Mal, wenn ich in Paris bin, bin ich bei Macuba. Nee, weil ich habe so ein Faible dafür. Sehr wahrscheinlich, weil ich das schön finde. Das hatte ich in meinen Boxen irgendwo im Keller versteckt. Und plötzlich kam das alles, ja. Und Schneider, natürlich, es gab ja, wo sollte ich jetzt eine Schneiderei oder einen Schneider herbekommen? Aber ich habe dann durch Zufall an einer Bushaltestelle da habe ich mit einer älteren Dame geredet und ich wartete auf den Bus, die auch, und sie haben aber ein schönes Kleid an und so. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann kam raus, dass sie an der Oper Schneiderin war, beschäftigt war, aber jetzt eben nicht und sie würde auch kein Geld bekommen und irgendwie habe ich gedacht, ja Moment mal, könnten Sie denn für mich vielleicht was machen? Und dann fing sie an, wir fingen an mit Masken, wie viele sehr wahrscheinlich, aus diesen Pierre Frey und alten Hermès-Stoffen. Und die haben wir dann, es ging wirklich über Nacht, so haben wir überhaupt den Shop gebaut. Das war das Tolle an Social Media. Ich hatte einfach nur ein Foto gemacht von verschiedenen Masken, die lagen auf so einem Tablett und habe gesagt, ab morgen ist Maskenpflicht. Ja, das fand ich als News im Magazin ganz spannend, aber ich wollte es schön machen und habe, wie gesagt, diese Masken nähen lassen mit diesen schönen Stoffen. Und ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und hatte tausende von Direct Messages auf meinem Social Media. Ich weiß gar nicht, es war wirklich unfassbar. Alle fragten, wo kann ich diese Masken kaufen? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen hier ganz schnell ein Shopmodell aufbauen. Und der wiederum kannte, man kennt ja auch Leute, ja. Die durften zwar alle nicht arbeiten, aber natürlich können sie arbeiten, sind die alle an Corona erkrankt. Und dann hat der Programmierer uns geholfen, über Nacht den Shop aufzubauen. Also wir haben immer schnell agiert. Und weil du fragtest, hattest du keine Angst. Also A, bin ich kein ängstlicher Mensch. Und ich kenne das gar nicht, dieses Gefühl, oh, das mache ich lieber nicht, das könnte ja auch schief gehen. Für mich wäre es viel schlimmer, etwas nicht zu machen und sich hinterher zu ärgern, A, wenn jemand anders das macht und B, dass ich es nicht gemacht habe. Das Gefühl ist viel stärker als die Angst, dass ich keinen Erfolg damit habe und es wird ein Desaster. Weil das Desaster wiederum zeigt mir, was nicht ging. Also ich lerne ja daraus. Das ist für mich dann wieder ein Erfolg. Und so haben wir das dann aufgebaut. Und ja, dann irgendwann, weißt du ja selbst, sind die Masken weggefallen. Man durfte nur noch diese weißen technischen Masken tragen. Und da ich mittlerweile, die Schneiderin hatte eine Freundin, dann kannte ich einen, der ein Iraker, der hat mit seiner Familie auch Sachen produziert. Also ich hatte überall so Produktionszellen. Und die habe ich dann auch koordinieren können, weil ich auch Zeit hatte, weil ich ja nur das gemacht hatte in der Zeit. Und das wuchs und wuchs und irgendwann war es dann vorbei mit den Masken und da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber schade, was mache ich denn jetzt? Weil es hat gerade so Spaß gemacht und auch dieses Netzwerk aufzubauen hat mir Freude gemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt fangen wir mal mit einer Bluse an. Weil was würde ich denn jetzt als Kleidungsstück als erstes nähen? Und diese Blusen haben die dann unterschiedlichste Varianten genäht und ich habe sie wieder in den Shop gestellt und das lief immer. Also sie wurden immer alle verkauft und so wuchs das dann und hat mir natürlich dann auch Mut gemacht, weiterzumachen. Da habe ich mir eine Hose gemacht. Und so ging es halt immer weiter. Und dann relativ schnell hat dann eben Lodenfrei angefragt, kann man denn die Kollektion mal sehen? Wie sieht die aus? Können sie liefern? Ja, und da musste ich natürlich mein gesamtes Produktionsmodell umstellen und habe jetzt ein Atelier mit 7 Schneidern und 2 Direktricen, die das Ganze produzieren. Und zwar auch in größeren Volumen, weil es gibt noch andere Wholesales international, die auch die Kollektion kaufen. Das heißt, ich musste auch wirklich lernen, in diesen Schedule, in diesen Timetable reinzukommen. Ja, wann zeige ich die Sommerkollektion für nächstes Jahr? All das. Aber da informiert man sich und irgendwie kommt eins zum anderen.
Ja, und inzwischen bist du ja, wie gesagt, auch auf diesem Standbein sehr erfolgreich. Du machst auch Pop-up-Events, öffnest deinen Showroom hier in eurer Wohnung für exklusive Events, entwickelst gemeinsam mit anderen Firmen und Geschäften spannende Projekte und bist auch eine begnadete Netzwerkerin. Zudem hast du auch wunderschöne Projekte als Kreativdirektorin. Zum Beispiel kreierst du das tolle Kundenmagazin des Auktionshauses Sotheby's, was ich also wirklich ganz, ganz schön finde und nicht weggeschmissen haben. Meistens schmeißt man ja solche Kundenmagazine gleich weg. Und du erfindest und illustrierst auch immer wieder neue Geschichten für Irma und natürlich auch für dein Online-Magazin Irmas World. Ich habe auf meiner Visitenkarte 4 unterschiedliche Berufe stehen, nämlich Kreativdirektorin, Fotografin, Podcaster und Beraterin für Inneneinrichtungen. Mich würde interessieren, wie du mit dem Umgang der Menschen klarkommst, wenn du sagst, ich mache ein bisschen das, ich mache ein bisschen das, ich mache ein bisschen das. Weil mir kommt es manchmal so vor, als ob mein Gegenüber so ein bisschen irritiert ist. Also fast ein bisschen so, als gehört sich's gar nicht, mit so vielem irgendwie rumzumachen, ich sag mal so ganz salopp, und auch sich zu so vielem selbst zu ernennen. Besonders dann, wenn man das gar nicht gelernt hat, sondern man sich einfach das selber beigebracht hat. Also wie geht es dir damit?
Also das war früher natürlich extrem, sehr, sehr extrem, weil die Leute konnten mich gar nicht einschätzen. Und als ich dann Social Media gemacht habe, haben sie natürlich alle gesagt, eine Influencerin. Ja, das ist am einfachsten. Und das sagen dann auch meistens die Leute, die gar nicht genau wissen, was ich überhaupt mache. Aber ich denke, heute kann ich damit sehr, sehr viel besser umgehen. Es wird natürlich auch besser akzeptiert. Klar, wenn du Aufträge von großen Firmen bekommst, die verschiedene Talente bei dir buchen, dann versteht das irgendwann jeder. Ich glaube, dass wir beide da die Leute vielleicht manchmal ein bisschen einschüchtern. So ungefähr, Moment mal, wie schafft die das alles? Wie die sehen das eher so als riesiger Berg von Arbeit. Ich zum Beispiel sehe das gar nicht als Arbeit, ja, sondern das ist für mich eher ein Geschenk, ein Inhalt in meinem Leben, ein sehr schöner Inhalt, der eine zum anderen führt. Und das sind verschiedene Lebensprojekte, so vielleicht wie andere Frauen vielleicht, das ist mein Kind 1, das ist mein Projekt, das ist mein Kind 2, mein Kind 3, mein Kind 4. Nur was machst du, wenn irgendwann die Kinder aus dem Haus sind, weißt du? Und ich glaube, bei uns ist es so, das ist eine Freude, so kreativ zu arbeiten und mit den Kunden und mit den Menschen. Und was du da mitbekommst von jedem Einzelnen, führt wieder zu anderen. Das ist wie so eine Reise. Und deswegen glaube ich, dass viele Leute das heute gar nicht mehr so beschmunzeln, sondern dass sie das vielleicht anregt, es auch so zu machen. Ja, also das kann, egal welches Feld man ist, ja. Man kann auch als Humanmediziner sich, weiß ich was, für Esoterik und andere Themen beschäftigen, interessieren und darin arbeiten und was auch immer. Es gibt für jedes Berufsfeld etwas. Und ich empfinde das wirklich als großes Geschenk.
Ja, so eine schöne Sichtweise, dass wir vielleicht auch da ein bisschen den Menschen Mut machen in dem eigenen Tun, dass sie auch vielleicht mal etwas wagen zu tun, auch wenn sie es vielleicht nur erträumt haben. Sondern genau, dass sie ja vielleicht einfach mal sagen, wieso, aber ich habe aber eigentlich jetzt auch Lust, obwohl ich vielleicht Chefärztin in einem Krankenhaus bin, aber auch noch irgendwie in einer Band zu spielen.
Genau. Ja? Ich glaube, das Problem ist eher, man muss dranbleiben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre wahnsinnig gerne Köchin, ich möchte, also das würde ich nämlich wahnsinnig gern machen, ich würde wahnsinnig gern einen Kaffee aufmachen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung von Gastronomie und auch wie diese ganze Logistik dahinter funktioniert, deswegen mache ich es auch nicht. Aber wenn ich das wirklich so innerlich, so gerne machen würde, bin ich mir sicher, würde ich Wege finden, dass ich das mache. Ob es dann Erfolg wird oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dieses, und ich glaube, davon haben die meisten Menschen Angst, sich mit einer, so zu dedicaten, weißt du, sich mit, wie sagt man denn, mit einer Sache.
Zu committen.
Zu committen, ja. Also wirklich sagen, so, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch. Auch wenn es mal nicht gut ist. Nicht sofort dann sagen, ah nee, mache ich vielleicht lieber doch nicht. Bin ich ja nicht so gut drin. Ja. Aber wenn es mir Freude macht, dann mache ich es weiter. Und irgendwann ist man gut drin.
Ist klar, wenn man seine Leidenschaft leben will, darf man also nicht bequem sein. Das geht nicht einher.
Nein.
Also ich glaube, es ist sehr viel, manche würden es Arbeit nennen. Wir nennen es nicht Arbeit, aber das Tun.
Ja,
also man muss eben wirklich schon ein bisschen diszipliniert sein, das auch wirklich dann zu machen.
Ich glaube, Disziplin ist sicherlich 50% von Können und allem anderen, wenn nicht sogar mehr.
Deine Kinder sind heute 23 Jahre alt und längst aus dem Haus. Beide studieren Business. Dein Sohn Elliot an der ESCP Business School in Paris, Turin und Berlin und macht gerade seinen Master in London. Deine Tochter Greta ist in Madrid und Kopenhagen. Hat keines deiner Kinder eigentlich so dieses Zeichentalent geerbt, diese Kreativität geerbt und will keines deiner Kinder in deine Fußstapfen treten?
Also ich glaube nicht, um es als Beruf zu praktizieren. Also keiner hat jetzt das Verlangen, auf die Parsons School oder auf MIT oder sonst wohin zu gehen, sondern ich glaube, die Kreativität haben sie auf jeden Fall. Und das merke ich auch, wenn sie meine Arbeit anschauen, wenn sie meine Arbeit kritisieren, wenn sie sich mit Dingen, die unser Familienbusiness ausmacht, auseinandersetzen. Und ich finde es als großes Geschenk. Jetzt kommen die zurück. Sie sind beide fertig. Meine Tochter ist jetzt auch fertig, und fängt an zu arbeiten. Also, die setzen sich damit auseinander und das bringt mir wahnsinnig viel. Also die Kritik, die ich bekomme, die Bemerkungen, die Anmerkungen, das empfinde ich als wirklich großes Geschenk. Und deswegen, ich würde nie zu denen sagen, ach schade, dass du jetzt, kannst mir mal einen Tipp geben, wie ich jetzt die neue Frühjahrskollektion machen soll. Weil ich glaube, das wäre gar nicht die Stärke zum Beispiel von meiner Tochter oder meinem Sohn. Sondern ich frage meinen Sohn, sag mal, wie würdest du das jetzt aufsetzen mit der Produktion so und so. Also irgendwie so eine Frage, wo ich jetzt nicht direkt eine Antwort weiß. Und die bekomme ich dann. Ja.
Schön. Also das Ergänzung macht Spaß.
Ja, das macht echt
Kopie
Freude.
Von dir.
Genau. Ja, oder wie sie auch manchmal sagen, oh, die Jacke, diese ist echt richtig toll. Weißt du, da freust du dich natürlich, weil man etwas geschaffen hat.
Ja. Wo und in welchem Tun findest du denn deine Inspiration und wo dich selbst?
Inspiration finde ich in sehr vielen Dingen. Das kann beim Kochen sein, das kann natürlich auf vielen Reisen, die ich mache für die Magazine, für Irma's World und Sotheby's. Dort natürlich habe ich das Glück, mit sehr unterschiedlichen Menschen zusammenzutreffen und Dinge von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Das ist sehr inspirierend. Mich inspiriert aber auch, wenn ich im Atelier bin und mir erzählt die Schneiderin, also Frau Kessler, wie Sie sich das vorstellen, das können wir so nicht nähen, weil, und dann lerne ich daraus, auch das ist für mich Inspiration, aber dann können wir es ja so machen. Also da kommt dann die nächste Idee. Also Inspiration gibt es, glaube ich, im täglichen Schaffen oder was auch immer, im Tun. Wo sehe ich mich selber?
Nee, wo findest du dich selbst?
Also wo bin ich
wo
zu Hause?
Wo hast du vielleicht auch deine Auszeit deines? Manchmal muss man ja auch, also mir geht es zumindest so, wenn ich kreativ bin, hat man zwar immer so das Gefühl, man ist jetzt bei sich selbst.
Ja. Ah, ich verstehe.
Aber ich finde, man ist nicht wirklich bei sich selbst.
Nein.
Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich auf Formentera am Strand liege, im warmen Sand und aufs türkise Wasser schaue, im Schatten unter meinem Schirm, dann mache ich gar nichts. sondern ich spüre einfach nur mich. Und dann versuche ich auch gar nicht so viel zu denken, sondern einfach nur mal so bei mir zu sein.
Also ich habe diese Momente ganz, ganz oft, nicht nur in Ferien, sondern an sich jeden Tag, also in meinem Alltag eingebaut. Also für mich ist meine größte Quelle des Da-bei-sich-Sein die Natur. Also ich gehe morgens laufen an der Isar, nicht lange, aber immer, also wirklich jeden Morgen. Ich gehe im Winter, mache ich die Cold Plunges in der Isar oder ich gehe jetzt auch noch schwimmen. Ich war heute Morgen in der Isar schwimmen. Dieses Alleinsein in der Natur ist für mich ein absolutes Geschenk. Und da bin ich extrem bei mir. Da reflektiere ich, da höre ich in mich rein. Da sehe ich auf einmal, oh, das hast du vielleicht nicht so gut gemacht oder da solltest du nochmal das mal. Also, aber auch vom Kopf her komplett locker lassen und einfach nur genießen. Das ist wirklich für mich die Natur. Und es sind manche Menschen, sehr wenige, aber natürlich auch manche Menschen, mit denen ich mich austausche, wo so eine Mischung ist aus Humor. Ich finde es ganz wichtig, dass Menschen Humor haben und dass man über sich selber lachen kann. Und da gibt es so ein paar in meinem Umfeld und mit denen tausche ich mich aus. Und das ist immer sehr, sehr bereichernd.
Und meine letzte Frage wäre noch, wie du mit deinen heute 58 Jahren das Altern und diese beginnende Zeit jenseits der Fruchtbarkeit empfindest.
Na, das ist eine gute Frage. Also ich denke irgendwie nie über mein Alter nach. Fruchtbarkeit, das stimmt, das ist ein Thema. Da habe ich mich sehr, sehr lange mit beschäftigt, sehr wahrscheinlich, als es genau in diesem Wandel war. Da bin ich ja, glaube ich, jetzt drüber hinweg. Ich fühle mich an sich das hört sich blöd an, sehr jung, sehr, sehr jugendlich. Ich denke nicht an mein Alter, weil ich denke, solange ich körperlich fit bin und im Kopf fit bin, bin ich jung. Aber du hast natürlich recht, ich könnte keine Kinder mehr bekommen. Aber das will ich ja auch gar nicht, deswegen stört mich das nicht. Ich finde, Alter ist ein Thema, wo jeder mit anders umgeht. Und das kann jeder, manche rennen rum und erzählen, schau mal, ich bin schon so alt und ich sehe so toll aus. Andere reden gar nicht darüber. Ich persönlich habe kein Problem damit, wenn Menschen wissen, wie alt ich bin, weil ich bin froh, ich bin glücklich, nicht, dass ich so alt geworden bin, das auch, aber dass ich gesund bin, dass ich fit bin und dass ich an sich ein sehr erfülltes Leben habe. Und das ist für mich eine Definition von Glück und von Alter auch, wie ich alt werde, als zu denken, oh, ich habe jetzt mehr Falten und meine Haare sind nicht mehr so schön wie früher. Das ist nicht für mich der Punkt, sondern wirklich, was habe ich erreicht, mit welchen Menschen umgebe ich mich und was tue ich? Und wenn diese Dinge stimmen, dann ist Altern, glaube ich, was ganz, ganz Tolles. Kann man sich drauf freuen.
Ja, liebe Jasmin, ich danke dir vielmals für dieses schöne Gespräch und deine Offenheit, uns ein wenig von deinem Wesen, deinem Leben, deinen Gefühlen und Gedanken erspüren zu lassen.
Danke dir, liebe Tanja, hat Spaß gemacht.